Ich habe Ihnen ja eine Rallye versprochen. Das ist wirklich ein Paradebeispiel aus jedem Psychologie-Lehrbuch. Es ist wirklich keine Blase, weil die Unternehmen liefern wie wahnsinnig. Das ist der größte Fehler. Volkswirtschaftlich betrachtet ist das ein absoluter Nonsens. Nee, wird schlecht. Und letzten Monat hat die Schweiz was in die Verfassung aufgenommen? Das Momentum ist nochmal explodiert in Richtung aggressiv kaufen. Aber ich persönlich sage immer noch, dass diese Rallye noch richtig Luft nach oben hat.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit dem Mann, den ihr zuletzt wieder lautstark gefordert habt. Er ist zugeschaltet aus Zürich, aus der Schweiz. Sein Name ist Moimir Linker. Er ist Vermögensverwalter von der ACFIF International. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Begrüßung und einen wunderschönen Tag an alle unsere Zuhörer.
Die Zuhörer schätzen ja sehr ihren Klartext. Also Leute, wenn ihr solche größeren Börsenexperten nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Und lasst uns auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Interview gefällt. Herr Linker, 7 schnelle Fragen, sind Sie parat?
Wie immer.
Das will ich hoffen. Erstens, ist die Börse verrückt geworden?
Nein.
Muss man jetzt trotzdem Gewinne mitnehmen?
Nein.
Sind KI-Aktien nicht überbewertet wie noch nie?
Nein.
Aber wie lange verkraften wir einen Ölpreis über 100 Dollar?
Nicht lange.
Da werden wir gleich drüber sprechen. Welche Big-Tech-Aktie wird enttäuschen?
Von denen, die noch kommen?
Yes.
Ich glaube keine.
Das wollen wir hoffen. Welche Aktien braucht man gerade nicht?
Keine Substanz.
Keine Substanz. Und siebtens, welche Aktie haben Sie zuletzt gekauft?
Ah, ich wusste, dass die Frage kommt.
Burkhard. Sie haben sich trotzdem nicht darauf vorbereitet.
Doch, ich habe mich darauf vorbereitet. Burkhard Compression, Sulza, Alcon, Zürich, Swiss Life, Swiss Re, Microsoft, Amazon, Intuit, Bank Canton Alvaduas und Acceleron.
Jetzt, das müssen wir gleich nochmal in Ruhe durchsprechen, Herr Linker.
Nicht in Ruhe. Wir werden jetzt schon sagen, dass es immer, immer abhängig ist, und das will ich an dieser Stelle betonen, immer abhängig zu den Allokationen der jeweiligen Kunden. Das können wir später gerne nochmal aufgreifen.
Sehr gerne. Lassen Sie uns mit dem Thema anfangen, das die Börse ja offensichtlich schon abgehakt hat, aber bei dem sich viele Sorgen machen, dass es doch noch eine böse Überraschung gibt. Sie haben gerade selber gesagt, ein Ölpreis über 100 Dollar halten wir nicht lange durch. Also ist die Börse dann verrückt geworden? Die Kurse steigen oder sind gestiegen wie selten in den letzten Wochen?
Ich habe Ihnen ja eine Rallye versprochen.
Ja.
Erstens. Und zweitens.
Würde ich Ihnen nicht widersprechen.
Und zweitens ist es so, ich bekomme sehr, sehr viele Fragen nach unseren Interviews. Und es ist tatsächlich so, dass man natürlich nicht alle so detailliert beantworten kann. Ich bemühe mich. Wenn es länger dauert, bitte ich an dieser Stelle schon mal um Verständnis. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich merke, dass viele Themen, die wir schon aufgegriffen haben, die auch sehr wichtig waren, dass diese Themen manche noch nicht gehört haben oder sie haben vielleicht neue Zuschauer, neue Follower, was sehr schön ist. Und das, deswegen sage ich es nicht, um mich zu wiederholen, aber wir müssen uns immer den Charakter einer Krise anschauen. Und das ist extrem wichtig. Und diese Krise oder dieses, jetzt die Problematik im Iran ist ein Paradebeispiel. Das ist wirklich ein Paradebeispiel aus jedem Psychologie-Lehrbuch. Wir wissen ja, die Märkte sind nicht logisch, die Märkte sind psychologisch. Und es ist einfach so, dass wenn so eine Krise passiert und stattfindet, man muss den Charakter und den Unterschied zwischen diesen Krisen zunächst mal definieren. Und Sie wissen ja, dass die größten Krisen, die ich gesagt habe, die am gefährlichsten waren, vor allen Dingen am nachhaltigsten, das war nun mal die Griechenland-Krise, das war Lehman Brothers und das war Corona. Das haben wir schon oft genug besprochen, das wollen wir nicht wiederholen. Aber die Kriege, die haben einen eigenen Charakter. Und nochmal, liebe Follower, was die Börse interessiert nicht, was der Linker sagt. Der Linker ist komplett gegen Kriege, weil sie sinnlos sind am Ende des Tages. Aber die Börse interessiert immer, und jetzt komme ich zu dem Kernpunkt meiner Aussage, der Zenit der Informationsverbreitung. Wir haben eine Krise, wir haben einen Krieg, der beginnt, und der Mensch ist ein Individuum oder der Mensch ist ein Tier, welches sich immer an bestimmten Punkten orientiert. Ob ich in einer Beziehung verliebt bin, ob ich private Probleme habe, was auch immer, Ich mache sie immer an bestimmten Punkten, an Trigger fest. Und das war diesmal ein Paradebeispiel. Bodentruppeneinsatz und daran gekoppelt die Problematik der Straße von Hormuz. Und das war genau dieser Zenit. Das heißt, wir fangen eine Krise an und wir fangen an, uns zu bewegen in diesen Krisenmodus, in diesen Panikmodus. Es gibt den Ausverkauf, der diesmal aber auch sehr moderat ausgefallen ist. Wir hatten diesmal eine Rallye, ohne einen richtigen Ausverkauf vorher zu haben. Ebenfalls eine Neuigkeit. Und wir sehen, dass sich das fokussiert auf diesen Informationstriggerpunkt. Und das war, wie gesagt, Hormuz und der Einsatz von Bodentruppen. Und Sie haben bei unserem letzten Gespräch zu mir gesagt, ja, und wenn der Krieg nicht zu Ende geht, kann es denn dann sein, dass er irgendwann mal in Vergessenheit gerät? Und das ist die zweite ganz wichtige Informationsverarbeitung, wie der Mensch nun mal funktioniert, dass es ihn irgendwann nicht mehr interessiert. Es geht aus dem, sobald dieser Zenit überschritten ist, dann gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt zu einer Lösung oder das Ding plätschert weiter vor sich hin. Und so funktioniert der Mensch. Das heißt, die Börse ist gar nicht verrückt geworden, sondern im Gegenteil, man orientiert sich an Fakten. Betrachten wir wieder die Aktienmärkte, die Kryptowährungen und die Edelmetalle. Und wir sehen genau, wie tatsächlich rational die Anleger funktionieren.
Gekauft, bevor Sie mir gleich wieder was im Mund legen, ich stelle ja nur Fragen, natürlich auch im Sinne der Zuschauer, weil sich die manche Sachen eben ja nicht so erklären können. Ich war ja auch immer entspannt während des Krieges, ich war ja auch immer positiv, wo man auch viel auf die Mütze bekommen hat. Unterschreibe ich alles, was Sie jetzt gesagt haben, aber folgendes Problem, Sie haben es ja gerade selber gesagt, jetzt, wo wir jetzt stehen, okay, aber eigentlich sollte der Krieg ja schon vor 2, 3, 4 Wochen vorbei sein. Gefühlt war es ja auch schon durch. Jetzt ist die Kuh immer noch nicht vom Eis. Wir haben einen Ölpreis, der jetzt wieder angezogen ist, der sogar Richtung $110 läuft. Und da fragen sich die Leute halt, wie kann das gut gehen? Wir haben ja auch Probleme wie Dünger. Es wird alles teurer. Wir haben eine Krise in Asien. Es werden Sachen rationiert und nicht erst seit gestern. Also die Leute verstehen dann nicht, das muss doch Folgen haben. Warum spürt man das überhaupt nicht in den Kursen?
Es hat auch Folgen, aber die Frage ist, wie nachhaltig sie sind. Wir wissen ja alle, dass die Börse immer die Zukunft vorwegnimmt. Und ich lege Ihnen keine Worte in den Mund und ich weiß, dass Sie in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen, sagen wir, seit dem Krieg begonnen hat, sehr rational, weil ich folge Ihnen ja auch und ich schaue Ihre Interviews.
Was eine Ehre, Leute, Mensch.
Ich schaue mir Ihre Interviews an, weil ich muss ja auch wissen, wie Sie denken und wie Sie das Ganze auch darlegen. Und Sie haben ja viele, viele Dinge auch schon vorweggenommen, indem Sie den Leuten ganz klar gesagt haben, warum soll ich mitten, jetzt gehen wir wieder zurück zu unseren kurzen Fragen, warum soll ich mitten in einer Situation, wo wir Kurs-Gewinn-Verhältnisse, die grotesk sind, in einem Segment, was noch nie so stark gewachsen ist und in einem Umfeld, warum sich die Leute daran orientieren? Und jetzt schauen wir uns mal die Quartalsergebnisse an. Lassen wir die Frage noch im Raum stehen. Schauen wir uns die Quartalsergebnisse an. Die Chips.
Die sind super.
Also, ja, also vorweg Intel.
Herausragend.
Ja, herausragend. Intel, herausragend. Dann haben wir Advanced Micro, dann haben wir Taiwan Semi, dann haben wir die europäischen und auch die Schweizer Vakuumtitel. Phänomenal, eine Rallye, die sich wirklich gewaschen hat. Aber die Rallye ist nicht blind. Die Anleger haben gewartet und das ist der riesengroße Unterschied zu früher. Die Anleger sind sehr, sehr, sehr skeptisch und sehr kritisch geworden gegenüber den Ergebnissen. Wir haben es gestern zum Beispiel auch bei der Spotify gesehen. Das war so ein kleines Härchen in der Suppe und das wird gnadenlos Konsequenzen haben. Und das ist ein sehr rationales Verhalten. Und diese Rallye wurde gestartet erst nach den herausragenden Ergebnissen aus diesem Sektor, aus diesem Segment. Und es kommen viele, Software kommt auch noch. Die müssen wir die nächsten Tage abwarten. Heute ist der Big Day, das wissen. Heute kommen 4 absolute Schwergewichte. Und das ist signifikant dafür, dass die Anleger komplett ihr Verhalten verrationalisiert haben. Und das ist extrem positiv. Und jetzt kommen wir zu den Folgen. Jeder weiß, dass Trump diesen Krieg beenden will. Und zwar, jetzt ist ja heute wieder die Meldung rausgekommen, dass er über eine einseitige Siegeserklärung nachdenkt und so weiter. Wie wir da schon gesagt haben, in Deutschland meckert man an der Zapfsäule. Hier in der Schweiz sagt man, ja gut, okay, Benzin ist teuer. In Deutschland flucht man vor Wut. Nicht nur über die Preise, sondern auch über das Vorgehen der Regierung. Sollten wir später darauf zurückkommen.
Können wir auch keiner drüber
sprechen. Und last but not least natürlich die Situation in den USA. Denn da ist es essentiell. Und da sind die Preise massiv gestiegen. Und das gefällt dem Mr. Trump überhaupt nicht. Und er befürchtet ja massive Verluste bei den nächsten Elections. Und deswegen weiß er das auch. Denn so dumm ist er nicht. Er weiß auch, dass der Preis über 100 Dollar nicht tragbar ist. Und daher wird es dort zwangsläufig eine Lösung kommen. Ich glaube jetzt auch nicht mehr an eine Eskalation durch Bodentruppen und so weiter. Das heißt also, es ist davon auszugehen, und ich gehe davon aus, dass diese Situation im Ölpreis nicht nachhaltig so sein wird. Und vielleicht sollten wir jetzt schon oder vielleicht später, ich weiß nicht, wie Sie Ihre Fragen vorbereitet haben, auch uns darüber unterhalten, über den Charakter, also was wir letztes Mal besprochen haben, weil das ist aktueller denn je, und das fragen mich wahnsinnig viele Leute, was ist mit den Edelmetallen?
Da kommen wir auch noch natürlich gleich drauf. Lassen Sie uns vielleicht mal ganz kurz noch bei dem Thema bleiben, weil das, glaube ich, wundert die Leute, weil wir haben vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Dann hieß es ja, der Ölpreis, 2-3 Wochen geht das, dann geht es 6 Wochen, dann geht es 8 Wochen. Wir haben die Gewöhnung und so weiter und so fort. Okay, jetzt sind wir dann an einem Punkt, wo wir sagen, naja, jetzt kann es eigentlich nicht mehr lange gut gehen. Kerosin geht aus, Öl geht aus. Also da fragt man sich dann schon, das kann ja auch die KI nicht wegzaubern, oder? Sie haben es ja gerade selber gesagt. Also Stand jetzt ist das noch okay, aber es darf jetzt nicht mehr viel schief gehen, oder? Also
Ich verstehe jetzt nicht, was die KI jetzt mit den Energieproblemen zu tun hat.
Nein, ich meine, wir haben ja einen KI-Hype, wir haben ja eine tolle Entwicklung, was natürlich auch die Kurse antreibt, aber die KI kann ja dann auch kein Kerosin herzaubern, das wollte ich sagen. Also wenn es dann wirklich zu ernsthaften Problemen kommt, wenn ja, dann der Flugverkehr in 2-3 Monaten komplett lahm liegen könnte. Das glaube ich auch nicht, aber
wir haben ein Restrisiko,
dass es richtig schief geht.
Das wissen die Ökonomen weltweit. Dass es richtig schief geht, glaube ich nicht. Man wird das nicht so weit kommen lassen. Weil mittlerweile sind auch beide so weit. Wie gesagt, ich bin kein Politiker, ich bin kein Militärexperte. Das würde ich mir nie anmaßen, da irgendwelche Prognosen zu treffen. Aber Fakt ist eines, wir haben auf der einen Seite das Wunsch des Machterhaltes durch die Regierung, durch die Diktatur im Iran. Und auf der anderen Seite haben wir Trumps Bestreben, den Krieg um jeden Preis schnellstmöglich beenden zu wollen. Und da sieht man auch seinem Verhalten immer mehr in den letzten Tagen, dass das in diese Richtung fokussiert. Daher glaube ich, dass diese Situation nicht nachhaltig sein wird. Und das ist auch die Meinung des Marktes, nicht nur meine.
Absolut. Der Markt hat ja auch gute Unternehmensgewinne eingepreist. Jetzt liegen wir deutlich drüber. Also die Gewinnüberraschung, die ist über dem Durchschnitt. Das ist alles im Schnitt picobello. Die Schätzungen werden ja auch immer weiter nach oben korrigiert. Sicherlich auch ein oder wahrscheinlich der dominante Grund für die Rallye in diesem Jahr, auch wenn es natürlich zwischendrin holprig war. Jetzt ist die Frage, meine Lieblingsfrage,
Ich unterbreche Sie.
Ja, bitte.
Das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt. Nicht einer der Punkte, sondern das ist der Punkt. Die Substanzergebnisse und tatsächlich so nach dem Motto, es ist wirklich keine Blase, weil die Unternehmen liefern wie wahnsinnig. Die Substanzunternehmen. Und man sieht ja auch das, was ich immer gesagt habe, dass die Titel aus der zweiten Reihe, die nicht Geld verdienen oder wo es Probleme gibt, dass die sich schwer tun mit dem Comeback. Aber wir sehen, dass Rückschläge bei den wirklich Großen, bei den wirklich sehr Erfolgreichen, sofort zum Kauf genutzt werden. Das ist der Grund für diese Rallye.
Aber Sie sprechen immer von Substanz, aber es sind doch gerade die kleineren, die auch Substanz natürlich haben, aber nicht die Mag 7, sondern ja die ganzen KI-Infrastrukturausrüster, auch eine SanDisk, das kann man natürlich sagen, die haben auch Substanz, aber es sind doch gerade die kleinen, die heiß laufen wie blöd, oder auch eine Intel.
Aber das ist
Substanz. Haben Sie da die?
Nein, das ist Substanz,
das
weil
ist
diese.
Für Sie auch Substanz.
Das ist Substanz.
Okay.
Nein, ja. Das ist Substanz. AMD, Intel, das sind Unternehmen, die liefern. Taiwan Semi, das sind Unternehmen, auch Nvidia, wobei die mir doch schon etwas zu teuer ist. Aber die anderen, die liefern, und das meine ich mit Substanz. Ich meine nicht mit Substanz, dass das Ding 6% Dividendenrendite bezahlt und pro Jahr 30% ansteigt, sondern Substanz meine ich, und zwar nachhaltig Geld verdienen. Das ist das, was ich meine. Und es gibt Unternehmen, wo die Cashflow halt sehr wackelig sind, so wie eine Soundhound. Fantastisch, total interessant natürlich, aber eine Riesenspekulation, wo der Titel sich verdoppeln kann oder kann pleite gehen. Und das ist genau das, was man im Moment nicht mag. Und das ist das, was ich sage mit Substanz oder keine Substanz. Schaue ich mir in der Schweiz die VAT an, die durch unsere Interviews auch immer mehr Zuschauer auf dem Zenit haben und mich sehr, sehr oft darauf ansprechen. Das Ding ist auf dem Allzeithoch. Zu Recht, weil die Gewinnerwartungen konstant nach oben geschraubt werden. Und das ist das, was ich mit Substanz meine.
Jetzt Gewinnerwartungen, das wollte ich vorher noch, würde ich jetzt gerne kurz zu Ende führen. Die laufen ja immer weiter nach oben. Jetzt haben wir ja zwei Möglichkeiten. Entweder wird das Ganze komplett überschätzt. Ja gut, dann wird es irgendwann eine Enttäuschung geben. Oder, das hören wir jetzt aber schon seit 2, 3, 4 Jahren, es wird immer weiter nach oben korrigiert. Sind wir gerade wirklich in einer außergewöhnlichen Situation? Wird KI immer noch unterschätzt? Weil
nein, sind wir nicht. Sind wir nicht. Wir sind weit davon entfernt, die Situation zu vergleichen mit der Dotcom-Blase, was sehr oft getan wird.
Nein, ich meine außergewöhnlich, was die Unternehmensgewinne betrifft.
Nein, wir sind nicht
außergewöhnlich. Weil die wachsen ja brutal.
Ja, aber die wachsen brutal, weil der Markt da ist. Die wachsen brutal, weil wir genau wissen, dass wir in einem demografischen Wandel sind. Wir haben einen Fachkräftemangel. Wir wissen ganz genau, dass das die Problematik der Zukunft sein wird. Und wir wissen ganz genau, dass die KI dort Gewaltiges tun kann. Ob es im Verkehr ist, ob es im Gesundheitswesen ist, was ein großes Problem ist, die gesundheitliche Versorgung. Ob es bei der Logistik der Fall sein wird, ob es letzten Endes auch im Militär der Fall sein wird, bei der Sicherheit der Fall sein wird. Da sind wir in den Kinderschuhen.
Aber das meine ich ja mit einer außergewöhnlichen Situation, dass die Unternehmensgewinne brutal wachsen. Aber vielleicht sind wir da noch am Anfang. Vielleicht kommen wir jetzt da erst rein. Also das meinte ich mit außergewöhnlich, dass eigentlich noch was Gutes auf uns zukommt. Ja, also wenn wir jetzt mal auf diesen Bullenmarkt blicken, wir haben ja mit Herrn Hens im Dezember gesprochen, ja, der ja meinte, die Kurse können noch massiv steigen. Also sind wir da auch noch in den Kinderschuhen?
Ja, klar.
Weil es läuft jetzt ganz gut, aber so viel ist ja noch nicht passiert. Also was ist da noch drin? In welcher Phase des Bullenmarktes befinden wir uns?
Nein. Sie müssen eine Sache, wenn wir das wüssten, würden wir hier nicht sitzen, Herr Lochner. Dann wären wir auf, Sie haben eine Yacht, ich habe keine. Aber dann würden wir auf dieser Yacht sitzen. Ich fange nochmal an, was Sie immer so amüsiert. Dampfmaschine, Eisenbahn, Automobil, Computer, Biotech, Dotcom. Das waren die. Und jetzt KI, das waren die richtigen Wellen. Das waren wirklich diese Impulswellen, wovon die Börse lebt. Das wandelt die Indizes. Es war ja eine Sensation, als Apple in den Dow Jones aufgestiegen ist, wenn Sie sich noch erinnern können. Da waren Sie noch jung. Das sind alles Monumente. Das sind geschichtliche Ereignisse der Börse, die wir nie vergessen dürfen, weil das Impulssignale sind. Und genau so war das ein Tech im Dow Jones. Undenkbar. Heute ist es Standard, heute ist es klar. Das heißt, mitten in dieser Welle wissen Sie nie, wie weit diese Welle geht und wie weit sie noch nach oben geht. Deswegen ist es völlig unseriös, Prognosen zu treffen, sondern auf Deutsch gesagt, man reitet diese Welle, bis sich die Substanz von der Spreu endgültig trennt und dann wird es diese Bereinigung geben. Aber an diesem Punkt sind wir noch nicht.
Also keine Gewinne mitnehmen. Wäre das jetzt vielleicht sogar der größte Fehler, jetzt groß zu verkaufen?
Wissen Sie, womit ich ein Problem habe? Es ist immer so, die Leute meinen, ich bin manchmal sehr impulsiv. Aber was mich stört, ist immer diese, nein, es ist auch nicht zum Lachen, was mich stört, ist immer bei Ihnen immer diese Absolutismen. Jetzt. Und ist es der größte Fehler? Und ist es das? Und ist es das? Ich habe gesagt, es ist zu früh. Ich habe nicht gesagt, es ist der größte Fehler. Der größte Fehler ist es, wenn man nicht investiert ist, wenn man seiner Anlagestrategie nicht treu bleibt oder Risiken eingeht, die ein Profil nicht erlauben kann. Und wenn ich mich innerhalb dieser Allokation bewege, dann ist es okay, weil die Allokation und die Zeit im Markt schlägt alles andere. Bewiesen, nachhaltig. Ich habe Depots von Kunden, die sind zu 40% aus Obligationen, USA, höchste Qualität und der Rest ist in Schweizer Kantonalbanken, Versicherungen, in den Dividendentiteln. Das sind die Depots, Altersvorsorge. Übrigens ein Thema, erinnern Sie mich dran, da müssen wir unbedingt darauf zu sprechen kommen. Und dann gibt es wieder die Depots, die wachstumsorientiert sind. Und in diesen Depots werden diese Szenarien maßgeschneidert. Von Kunde zu Kunde, von Typ zu Typ, von Anleger zu Anleger werden diese maßgeschneidert aufgebaut. Und diese Allokation, das ist das, was Sie vor allem schützen muss. Denn nochmal, Sie können nicht diese Wellen reiten wie jetzt, wenn der Dow Jones pro Tag Bewegungen macht, wie wir sie gesehen haben, in so einer Krise, in so einer Situation. und sie wissen nicht, was in der Nacht von Freitag auf Samstag und in der Nacht von Samstag auf Sonntag passiert, und die Märkte machen am Montagmorgen 5 oder 6 oder 8% tiefer auf, und sie wissen, das ist mit das meiste, was mich aufregt, weil es das unseriöseste ist, was sie einem Anleger erzählen können. Ja, da können wir reagieren, machen sich keine Sorgen. Gar nichts können sie tun. Sie wissen nur, dass in diesen Momenten müssen sie zunächst mal ganz genau definieren, was ist der Charakter einer Krise? Zweitens, wie nachhaltig und gefährlich ist diese Krise? Und viertens, warten Sie ab oder treffen wirklich Schutzmaßnahmen? Wenn nicht, wann beginnen Sie punktuell nachzukaufen? Und das immer im Rahmen dieses Szenarios. Wenn Sie mich fragen, welche Aktien hast du gekauft? Ja, ich habe eine Swiss Re nachgekauft, die Dividenden reinvestiert in die defensiven Depots, und natürlich habe ich eine Intuit oder eine Microsoft gekauft in die dynamischen Depots. Das heißt, es ist ein Fehler, das ist der größte Fehler, seine Allokation und seine Disziplin zu verlassen. Ob es der größte Fehler ist, jetzt eine Micro-Technology zu verkaufen und dann vielleicht mehr in Software reinzugehen und wie auch immer, das ist situativ und das sind keine großen Fehler. Ich persönlich bleibe so investiert mit dieser Ausrichtung weiterer Wachstum KI.
Sehr gut, dann haben wir das auch geklärt. Ich meinte ja, der größte Fehler, massiv verkaufen. Sie haben es ja selber gesagt, der größte Fehler ist nicht investiert zu sein. Das meine ich, dass Anleger jetzt eben sich verrückt machen lassen und sagen, um Gottes Willen, Börse ist gestiegen, ich gehe jetzt erstmal raus.
Dann haben wir uns verstanden.
Dann haben wir uns verstanden. Kurz zu Ihrer Intel. Also Glückwunsch, die läuft ja bombastisch, aber wird einem da nicht schon schwindelig? Also die hat sich jetzt vervierfacht und hat einen Forward-KGV von 82. Hat das noch Substanz?
Müssen wir schauen, nicht zu früh zu sagen. Die Zahlen waren herausragend, jetzt müssen wir uns die nächsten Wachstumsraten angucken. Ich muss dazu sagen, wir haben sie nicht gekauft, aus dem Grund, weil ich gedacht habe, dass die Zahlen so phänomenal sind. Wir haben sie zunächst mal gekauft, weil Trump dort Geld reingepumpt hat und weil Amerika unabhängig werden will in der Chipproduktion. Das war die Basis des Investments, die logische, die Substanzbasis. Was jetzt daraus geworden ist, ist umso erfreulicher. Aber wie gesagt, wir schauen uns die Wachstumsraten an, die nächsten 1-2 Quartale, und dann entscheiden wir, ob wir Gewinne mitnehmen partiell oder ob wir sie laufen lassen. Ist zu früh zu sagen.
Und bei Big Tech haben Sie gesagt, da sind Sie entspannt, da wird keine große Enttäuschung kommen. Vielleicht werden die Ausgaben sogar nochmal, die CapEx, vielleicht sogar nochmal hochgeschraubt. Was erwarten Sie da?
Ich habe nicht gesagt, es werden keine Enttäuschungen kommen. Ich habe gesagt, ich glaube, dass keine Enttäuschungen kommen werden. Und diese Titel, die ich genannt habe, sind Basis eines jeden ausgewogen bis wachstumsorientierten Depots, sind das Microsoft, Amazon, Alphabet, das sind die Hauptbausteine.
Und um das vielleicht nochmal ganz kurz zu präzisieren, Sie haben ja gesagt, bis die Welle bricht, also geben Sie uns dann Bescheid, wenn die Welle gebrochen ist, beziehungsweise wann wissen wir das und dann würden Sie Gewinne mitnehmen?
Ich sage Ihnen eine Woche, bevor sie bricht, sage ich Ihnen das.
Das ist gut, dann schreiben wir das schon
damit,
mal auf.
Damit Sie und Ihre Follower genügend Zeit haben, auf diese Gewinne mitzunehmen.
Das ist ja mal ein Service. Spaß beiseite. Nee, das Problem bei der Welle, wenn sie gebrochen ist, man merkt wahrscheinlich erst, wenn es zu spät ist, oder? Also kann man überhaupt Gewinne mitnehmen, jetzt mal andersrum gefragt?
Nee, kann man nicht. Punktuell? Nein. Im Rahmen der Allokation und im Rahmen strategischer Entscheidungen, ja. Hellseherei betreiben wir nicht, weil es gar nicht möglich ist. Wir hatten zum Beispiel, ich möchte nicht wissen, wie viele Investoren auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Diesmal. Möchte ich nicht wissen. Weil wir haben ja die Taucher gehabt, auch in den Techs hatten wir die Taucher, als der Krieg begonnen hat. Und dann haben wir eine Rallye gesehen, die sich selten in diesem Fall und so fokussiert projiziert hat. Und deswegen ist das schon krass gewesen. Und ich bin davon überzeugt, da waren sehr viele, die genau gedacht haben, jetzt bricht die Welle und dann sind sie raus. Rauszugehen ist eine Sache, aber wieder reinzugehen, wenn ich zum Beispiel eine Aktie gebe, die top gelaufen ist, ich bin mit dir 100% oder 200% im Plus, spielt keine Rolle, dann gebe ich die Aktie, weil ich in Panik gerate, okay, dann fällt die Aktie 30% und ich sage mir, wow, ich habe alles richtig gemacht, und dann fängt das Ding an zu klettern. Okay? Und sie klettert und klettert und klettert und klettert. Dann kommt wieder Wall of Worry, FOMO, Fear of Missing Out, was ebenfalls immer noch ganz klar im Moment den Takt angibt. Und am Ende des Tages kaufen sie sie teurer zurück, als sie sie verkauft haben. Das ist die Realität.
Ganz kurz zu Ihren Aktien. Vielleicht besprechen wir mal zwei, drei. Die Burkhardt Compression haben Sie genannt, Acceleron. Vielleicht mal ganz kurz, was machen die und warum sind das jetzt aus Ihrer Sicht gute Picks? Für ein Depot, wo es reinpasst.
Burkhardt Compressions, das würde jetzt zu weit führen, da sitzen wir bis morgen früh hier. So eine Analyse ist bei uns Minimum 50 DIN A4 Seiten lang, die wir sehr genau erstellen und dann noch einmal hinterher psychologisch. Burkhardt Compression ist eigentlich Weltmarktführer in Hochleistungskompressoren und das gerade in Zeiten von Energieversorgung ganz, ganz zentraler Punkt. Und Acceleron ist ein Spin-off der ABB, Turbintechnik, Antriebstechnik, ebenfalls sehr zukunftsweisend, wobei beide Sulzer Maschinenbau, Fußstapfen von ABB, halten wir im Moment für unterbewertet. Und Alcon ist ein Spin-off von Novartis, machen Kontaktlinsen. Und das halten wir auch im Moment, gerade in Amerika, wenn der Zoll endlich mal in den Hintergrund gerät, halten wir dort auch neue Allzeithöchststände für möglich in den nächsten Monaten. Wobei ich auch dazu sage, zum Beispiel, Sulzer ist so ein ausgewogener Titel. Burkhardt Compression ist schon etwas dynamischer, etwas offensiver. Alcon erachte ich eigentlich als relativ defensiv. Acceleron ist klar ein Wachstumstitel. Auch da muss man eben unterscheiden, wo passt es rein, wo passt es nicht rein. Und dann geht es immer um das Gesamtgefüge, um das Gesamtbild des Portfolios.
Eine Frage kann ich Ihnen nicht ersparen, die kommt jedes Mal, auch wenn wir das schon oft besprochen haben. Steigt der Schweizer Franken weiter im Verhältnis zum Euro vor allem, aber auch Dollar und Co.?
Also jetzt holen wir etwas aus. Ausnahmsweise. Diesmal ist alles anders. Diesmal muss der Linke etwas ausholen. Wenn ich mir die europäische Politik anschaue und insbesondere die deutsche Politik und ich vergleiche es mit der Situation in der Schweiz, dann ist jedem klar, dass der Schweizer Franken weiter steigen muss. Es gibt 1000 Gründe, warum es tun wird. Und auch an dieser Stelle, das ist einer der Punkte, wo ich mir mit allen, in Anführungszeichen Experten, ich bin kein Experte, ich bin ein Vermögensverwalter und ich bin da für meine Kunden und nicht um irgendwelche Analysen zu erstellen. Aber das ist tatsächlich so, dass da alle einer Meinung sind, dass es gar nicht anders geht. Aufgrund der Begrenzung, der Verknappung, aufgrund der gesamten Situation. Und was natürlich dazu auch zu der Lage beiträgt, das ist natürlich auch solche Entwicklung wie in Deutschland. Jeder hat diese Krise. Weltweit gibt es Krisen. Jeder hat diese Situation, aber in Deutschland ist sie immer am schlimmsten. Und das ist genau das Problem, dass natürlich auch dadurch, dass die Leute aus Unsicherheit und aus Angst den sicheren Hafen Schweiz wählen, ist natürlich so, dass aus dem Ausland, auch nicht nur aus Deutschland, aber aus dem Ausland ist die Nachfrage nach dem Schweizer Franken auch ungebrochen. Und ich meine, ich folge Ihnen ja auch und ich kenne Ihre Meinung. Und ich glaube, dass das, was im Moment tatsächlich politisch in Deutschland passiert, das kann ich nicht ersparen, da wirklich mindestens ein paar Sätze zu sagen. Also dilettantischer geht es nicht mehr. Und ich frage mich, wie jemand, ich meine, es sind ja alles ausgebildete, intelligente Menschen. Und ich frage mich, wie aufgrund einer ideologischen Politik, die so fanatisch ist, Fehlentscheidungen am Fließband getroffen werden, was das Land einfach immer mehr an die Wand quetscht. Das ist nicht nachvollziehbar. Schauen wir uns mal das Thema Altersvorsorge an.
Da ging es jetzt mal in die richtige Richtung. Das muss man ja, das, also vielleicht die einzige Ausnahme, wenn ja, man das mal ja, so ja, sagen
aber,
wollen.
Ja, aber doch nicht genug.
Das ist richtig.
Jedem ist klar, dass unsere Sozialsysteme in Deutschland komplett versagen. Die Gründe lassen wir dahingestellt sein. Ich möchte mich jetzt nicht äußern zu den Problemen, Zuwanderung, solche Dinge, das lassen wir beiseite. Aber Fakt ist, dass diese Systeme kollabieren. Jedem ist klar, dass ich für meine Altersvorsorge selbst sorgen muss. Jeder weiß, dass es keine effizientere Anlageklasse als Aktien gab, gibt und geben wird. Jetzt fragen mich viele Zuschauer fragen mich, warum ist der DAX so stark und in Deutschland die Situation so schlecht? Ja, die Lösung ist logisch. Der DAX ist so strukturiert, dass tatsächlich 5, 6, 7 Unternehmen laufen wie Schmitz Katze und der Rest läuft nicht. Autos, Chemie, Industriekatastrophe, natürlich.
Ja, und die so. Chemie baut halt dann in China auf, das kommt auch noch dazu, die machen dann halt ihre Produktion woanders.
Genau, und richtig. Und, ja. und man mit Ausnahme von den Rückversicherern und Versicherer, top, chapeau, die machen top Job, aber alles andere wird im Ausland verdient. Das ist die ganz klare und logische Erklärung. So, aber wie auch immer, ich weiß, dass die Aktien meine Altersvorsorge sichern und sonst gar nichts. Und das in diese Richtung zu gehen und tatsächlich wirklich sehr effizient das aufzuerlegen und dort mit aller Macht in diese Richtung zu arbeiten, nein, was passiert innerhalb der EU? Wir haben die Budgetpläne von der Frau von der Leyen gesehen gestern. Nee, wurde schlecht. Oder vorgestern. Jedem ist klar, dass der Staat die Einnahmen nur dann steigern kann, wenn die Arbeitslosigkeit niedrig ist, wenn die Wirtschaft wächst und wenn die Steuereinnahmen nach oben schießen. Und dann haben wir einen Haushalt, der gesünder wird, man kann die Schulden abbauen und man kann investieren und man kann wachsen. Dass man es mit Bürokratie nicht hinbekommt, das sehen wir. Dass man das nicht mit Planwirtschaft hinbekommt, das sehen wir. Und genau das passiert. Man sieht diese Peinlichkeit mit der Spritbremse und mit den 1000 Euro, da möchte ich mich gar nicht so auslassen. Das ist also.
Ja, das ist alles natürlich.
Volkswirtschaftlich betrachtet ist das ein absoluter Nonsens. Und jetzt kommt die SPD, eine 12%-Partei, die Deutschland hauptsächlich regiert und sprechen von einem neuen Aussetzen der Schuldenbremse, weil wir ja einen neuen Krisenherd haben. Sobald eine Krise ist, reibt man sich die Hände und will das Land weiter verschulden und die Bürger weiter abwürgen. Entschuldigung, also mit Verlaub, also das müsste jedem klar sein. Und da nochmal zu der Frage Schweizer Franken. Sie haben in der Schweiz eines haben sie in der Schweiz und das unterscheidet 99% der Länder von der Schweiz. Planungssicherheit. Auch wenn es mal länger dauert und auch wenn die Bürokratie hier nicht bei null ist, aber hier bringen sie was in die Wege und es wird gemacht. Planungssicherheit. Dann haben wir natürlich logischerweise die Stabilität der Währung. Wir haben eine politische Sicherheit. Wir haben eine Neutralität, die auch gegenüber der EU, das Volk hat ganz klar gesprochen. Wir alle kennen die digitale Euro, der gläserne Bürger. All das wissen wir, all das haben wir schon zu Genüge gehört. Und letzten Monat hat die Schweiz was in die Verfassung aufgenommen? Das Recht auf Bargeld. Dort steht ein Satz drin. Behaften Sie mich nicht auf den genauen Wortlaut. Wortlaut ist mir egal. Die Aussage ist mir wichtig. Die Schweizerische Eidgenossenschaft hat die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass genügend Banknoten und Münzen im Umlauf sind. Die Schweiz hat in Volksentscheiden ganz klar entschieden, kontrollierte Zuwanderung, das Recht auf Bargeld, EU-Beitritt indiskutabel, diese bilateralen Verträge, die Verhandlungen laufen, weiß ich nicht was. Und das sind alles Gründe dafür, um es ganz klar zu sagen, langfristig gibt es keinen Weg, der dann vorbeiführt, dass die Währung immer stärker wird.
Sehr gut, Herr Lenker. Vielleicht abschließend, es ist ja auch kein Wunder, dass Herr Merz, der, glaube ich, sogar beliebteste Regierungschef, wenn man das jetzt mal so allgemein sagen kann, der Welt ist mittlerweile, also er ist ja sogar unbeliebter als Trump, 15% Zustimmung hat er noch, also das ist natürlich schon ein krachendes Urteil für die Leistung bislang. Anders kann man es nicht sagen. Lassen Sie uns vielleicht ganz kurz über Ihren Algorithmus sprechen. Was verrät der? Also wie momentumlastig sind wir da?
Vorher sprechen wir nur über die Edelmetalle, weil da sehr viele Fragen sind, die mir gestellt wurden. Vergessen Sie nicht den Algorithmus, kommen wir im Anschluss dann zurück. Weil ich habe es versprochen, dass ich das Thema ansprechen werde. Und ich muss die Fragensteller insofern enttäuschen, dass ich sage, dass dieser Prozess, den ich letztes Mal angesprochen habe, noch nicht beendet ist. Gold, Suche nach dem sicheren Hafen. Notenbanken haben sich reichlich eingedeckt. Das hat die Edelmetalle auf eine neue Sphäre katapultiert. Dann gibt es an diesem Tag dieses Blutbad. Dann gab es diese Enttäuschung für die Anleger zu Beginn des Krieges, die den sicheren Hafen gesucht haben. Und jetzt sind wir immer noch in der Situation, wo das Gold den Anlagecharakter sucht, wieso es gekauft werden will. Und wir sind immer noch in dieser Findungsphase, immer noch in diesem Niemandsland. Charttechnisch immer noch im Niemandsland und auch in puncto Motivation, warum soll ich Gold und Silber kaufen? Das ist noch, diese Entscheidungsfindung ist bei den Anlegern global noch nicht getroffen worden. Die Notenbanken scheinen eingedeckt zu sein, da kommen im Moment keine großen Käufe. Silber ist das gleiche in Grün, nur etwas gehebelt. Und wir sehen auch, dass diese Kopplung an die Edelmetalle, an die Aktienmärkte immer noch im Gange ist. Das heißt, genau dieser Charakter, warum man Edelmetalle kauft, diese negative Korrelation ist halt im Moment noch nicht abgeschlossen. Also wir müssen warten, wie die nächsten Wochen verlaufen, bis zu unserem nächsten Gespräch, wie sich das Gold und vor allen Dingen Silber auch dahin halten werden. Dann diese Erholung bei den Kryptos werte ich insofern auch als positiv, weil das immer noch ein Indikator dafür ist, dass die Zinsangst nicht übereskaliert.
Was erwarten Sie da von der Notenbank? Jetzt gibt es ja einen neuen Präsidenten dann. Was wird der machen? Wird der eher abwarten? Im Zweifel? Also ich würde es mal sagen, er würde im Zweifel erstmal gar nichts machen in diesem Umfeld. Oder gibt es eine Überraschung?
Ich glaube, es kann eine Überraschung geben, aber ich glaube, jetzt gibt es nochmal eine Nullrunde. Denn man will natürlich abwarten, wie sich nachhaltig die zwischenzeitliche Krise auswirkt. Ich hoffe, sie ist dann zu Ende. Aber ich glaube auch, dass die, sobald sich unten eine endgültige Lösung oder vorerst endgültige Lösung abzeichnet, dann werden die Energiepreise signifikant sinken. Das wird die Fed als Argument dafür vorwegnehmen, dass sie das Wachstum anschieben will und dass sie Trump billiges Geld gibt. Das ist meine Meinung.
Gut, Trump wird sicherlich pushen. Er hat ja die Zwischenwahlen, Midterms, diese Zwischenwahljahre sind ja statistisch gesehen, gut, ist eine statistische Spiral, aber komplizierte Jahre, vor allem jetzt kann da nochmal Volatilität reinkommen, aber ja. Es wurde ja schon verkündet vom neuen Fed-Chef, dass er nicht die Handpuppe von Trump sein wolle, also das wird spannend, oder? Da wird es wahrscheinlich einiges an Schlagzeilen geben.
Ja, wird es definitiv. Und ich habe Ihnen auch bei unserem letzten Gespräch gesagt, dass er für mich die am wenigsten schlechteste Lösung ist. Mhm. Und der Mann kann meiner Meinung nach doch noch für, weil Sie wissen ja, dass Jay Powell für mich einer der besten Notenbanker waren, die wir hatten, ganz klar. Nach Greenspan wahrscheinlich der Beste.
Und, man kann ihm wenig vorwerfen jetzt nach den letzten Jahren.
Nein,
also da sind wir gut durchgekommen.
Eben, wie ein Fels, The Rock, wie ein Fels in der Brandung, hat mir sehr gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Das Problem ist, dass wir halt diese Entwicklung in den USA immer noch sehr stark auch ideologisch gekoppelt sehen an den Trump. Nur es wird auch noch eine Zeit nach Trump geben und das vergessen sehr viele. Es ist so fokussiert, das macht er natürlich auch bewusst, dass das alles so auf ihn fokussiert ist, dass er halt, wie gesagt, dort eine psychologisch große Rolle spielt. Und an alle Investoren, es wird auch noch eine Zeit nach Trump geben. Und um das nicht zu vergessen, zum Schluss den Algorithmus. Wir haben dort etwas extrem Interessantes gesehen diesmal, nämlich wir haben eine Verschlechterung bei den Fundamentaldaten, also bei der fundamentalen Auswertung negative Signale, aber bei den Titeln AMD, Intel, aber das Momentum ist nochmal explodiert in Richtung aggressiv kaufen. Das heißt, der Algorithmus sagt, wir sollten uns fundamental sollten wir diese Titel reduzieren. Wir reden jetzt von den Chips. Fundamental ja. Reduzieren, Momentum, starke Kaufempfehlungen. Und die Prospect Theory als Entscheidungsträger sagt, ignoriere die eine Seite, orientiere dich nach dem Momentum. Das haben wir gemacht. Und interessanterweise zeichnet sich ein ähnliches Bild ab bei der Software.
Das ist spannend. Also Intuit
Microsoft, genau in diese Richtung, ja.
Ist das vielleicht der nächste Sektor, der jetzt ins Auge des Sturms rückt, aber dann positiv gesehen, nachdem es ja komplett zerbröselt ist die letzten Monate? Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, Software würde sich noch erholen und der Rest läuft auch ordentlich, dann kann das ja noch ein irres Feuerwerk werden, oder? Und dann gibt es noch positive Nachrichten aus dem Iran.
Ich hab Ihnen,
die Gewinne werden nochmal weiter nach oben korrigiert. Da werde ich ja gierig, Herr Linker. Beruhigen Sie mich.
Ich hab Ihnen eine Rallye versprochen und bin dafür scharf angegangen worden. Das bin ich ja gewohnt. Aber ich persönlich sage immer noch, dass diese Rallye noch richtig Luft nach oben hat.
Noch richtig Luft nach oben. Jetzt haben Sie meine Frage vorausgegriffen, was machen wir jetzt aus diesem ganzen Gemisch, was wir heute besprochen haben? Denn man sieht es vielleicht an manchen Kursen, aber ich habe das Gefühl, es ist immer noch, die Skepsis ist ja auch zum Teil berechtigt, aber es ist immer noch mit angezogener Handbremse, oder?
Ja, ist es auch.
Es ist immer noch.
Und das ist auch sehr, sehr gut. Und das ist das, was ich auch jetzt an dieser Stelle auch den Zuschauern sagen möchte, ist, auch wenn es wieder knallt und auch wenn es wieder holprig wird, ja, nicht unruhig werden, weil es ist immer so schwierig. Es ist einfach mal, der Mensch ist nun mal so, dass wenn wir steigen, es ist viel einfacher, in dieser Situation zu kaufen, als nachdem es geknallt hat. Weil der Mensch ist in der Psyche, das ist einfach uns gegeben, das werden wir auch nie ändern. Daher ist die Börse diese Faszination. Dass wir immer dazu neigen, prozyklisch zu handeln. Und das ist natürlich der größte Fehler. Das ist logisch. Das ist wirklich der größte Fehler, prozyklisch zu handeln. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich dann, wenn es nur zu meiner Strategiephilosophie passt und ich kaufe Rückschläge dann zu, wenn es in die Struktur meines Depots passt, dann ist es genau die Rationalität. Aber das scheinen immer mehr Investoren auch zu antizipieren. Und das ist schön zu sehen.
Gibt es abschließend noch etwas, wo Sie sich fragen, warum spricht da eigentlich keiner drüber? Weil wir haben natürlich die Themen, die auf der Hand liegen, Iran, Berichtssaison, KI. Ja. Gibt es was, wo Sie sagen, da wundere ich mich, dass darüber keiner spricht?
Tausende.
Oder was Sie vielleicht nachts zu...
Tausende, aber das ist jetzt nicht, das wird den Rahmen sprengen, Tausende. Politisch nächtelang gerne, weil mich das wirklich sehr belastet, weil ich mit Deutschland auch emotional verbunden bin und das ist wirklich nicht schön. Was die Börse angeht, zum Beispiel Thema Robotik, da ist unser Algo noch sehr zurückhaltend.
Es kam letztes Jahr mal ein bisschen, aber es hat sich jetzt wieder beruhigt.
Ja, ja, aber das ist sicherlich nicht von der Agenda genommen. Garantiert nicht, ganz bestimmt nicht.
Nein, aber sicher
ganz,
nicht.
Ganz bestimmt nicht. Aber tatsächlich diese Diskrepanz, Schweiz, Sicherheit, ist auch klar, dass die, man muss es schon sagen, dass die Übergriffigkeit der EU, Sie wissen, ich bin ein Mensch, der Gemeinschaften extrem in Vordergrund stellt. Und die Gemeinschaft EU als Gemeinschaft ist absolut für mich nicht in Frage gestellt. Aber die Art und Weise, wie sie politisch geführt wird, diese Übergriffigkeit, diese Repression, diese nahezu wirklich diktatorischen Züge, der Sumpf in Brüssel, für den ist es wichtiger, die Deckel an die Flaschen zu befestigen, als für Arbeitsplätze zu sorgen, für nachhaltigen Wachstum zu sorgen. Das ist etwas, was mich sehr, sehr besorgt, ja.
Haben Sie vielleicht abschließend da jetzt nochmal einen Push erlebt durch diesen Frust? Denn Schwarz-Rot war ja am Anfang, ich würde es mal nicht sagen, wir waren euphorisch, aber es war so ein bisschen Aufatmen nach der Ampel und man hat gedacht, naja, Merz, der müsste ja eigentlich wissen durch seine BlackRock-Vergangenheit, wie man zumindest mal ein bisschen mehr Fokus auf die Wirtschaft legt. Er hat viel angekündigt, unterm Strich wurde ja wenig von dem Versprochenen dann umgesetzt und man merkt schon eine gewisse Ernüchterung, aber es ist jetzt fast schon eher so eine Resignation. Bei der Ampel hatte man das Gefühl, es war eher noch so eine Wut. Jetzt hat man das Gefühl eher schon, naja gut, ich merke es auch an mir selber, man hat eigentlich gar keine Lust mehr, sich so richtig damit zu beschäftigen. Und jetzt noch das Thema Bargeld in der Schweiz, finde ich auch sehr spannend. Merken Sie dann nochmal, dass der Frust gestiegen ist? Oder, sagen wir mal, das Interesse an der Schweiz noch größer geworden ist?
Klares Ja, es ist nicht größer, es ist ungebrochen, Punkt 1. Es ist ungebrochen und Punkt 2, es wird Zeit, dass in Deutschland der Wille des Wählers in Vordergrund rückt. Weil die Umfragen sind, wie sie sind, die Situation ist, wie sie ist und es entscheidet in einer Demokratie, der Wähler. Und der Wähler spricht im Moment eine ganz klare Sprache. Sie wissen das, ich habe mich bei Ihnen mal geoutet. Ich war ein sehr, sehr großer FDP-Anhänger und bin natürlich durch die letzten Jahre sehr, sehr enttäuscht worden. Aber es geht nicht um mich, es geht auch nicht um Sie, es geht um den Wähler. Und diesen Willen zu respektieren, ich meine, der Herr Kubicki hat angesprochen, er möchte gerne die FDP wieder zweistellig machen, in Richtung 10%. Jetzt können wir beide mal uns anschauen und sagen, wie bekommt er es hin? Ich sag Ihnen, er bekommt 15% hin, wenn er etwas tut. Und jedem sei diese Aussage ein Interpretationsspielraum erlaubt.
Herr Linker, das lasse ich jetzt einmal so stehen. Herzlichen Dank für den Klartext und die versprochene Rallye ist gekommen. Ich hoffe, sie ist noch lange nicht am Ende. Danke Ihnen.
Ich habe zu danken für das Gespräch und noch einmal an dieser Stelle, was ich nie versäume, danke für die Kommunikation mit Ihren Followern. Danke für die Fragen und für den Respekt. Und wie immer nicht vergessen, der größte Fehler ist es, nicht zu investieren.
Danke nach Zürich und danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.